Daddy Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und hallo und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wir machen jetzt heute etwas in dieser Folge, was in den USA durchaus möglich ist, hier in Deutschland aber undenkbar. Ein absolutes No-Go, wie man sagen würde. Denn wir gratulieren vorzeitig.
Happy 250th Birthday, America. Also der 250. Geburtstag von den Vereinigten Staaten feiern alle am kommenden Wochenende, am 4. Juli, der Unabhängigkeitstag. Also ich habe es nicht gewusst, als ich erst nach Deutschland gekommen bin, dass man darf das nicht. Und ich erinnere, ich habe eine Freundin gesehen und ich habe gesagt, ach, du hast am Wochenende Geburtstag, wir sehen uns nicht. Und deswegen sage ich jetzt, und sie war so, nein, 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 nein.
Genau.
Tu das nicht.
Stopp.
Also nur dann habe ich, also war in die Staaten, ja, es ist kein Problem.
Ja, ne? Hier in Deutschland, ich weiß auch nicht, woher das rührt, woher das kommt. Es ist so ein Aberglaube, dass das vielleicht Pech bringt.
Bad luck oder,
ja,
ist,
genau.
Ne?
Also ja, nicht vorzeitig gratulieren und ja, in den USA juckt es keinen, da wird ständig gratuliert und nachträglich und vorzeitig und so. Aber es gibt überhaupt so ein paar Unterschiede, was Geburtstagsregeln, nennen wir es mal, betrifft.
Das stimmt.
Zum Beispiel auch, was du gelernt hast, Jeff. In Deutschland gibt es den Kuchen, den großen Geburtstagskuchen am Morgen.
Sofort, also man wacht auf und kriegt sofort dann Kuchen und das ist irgendwas. Wir haben auch Kuchen, also wir haben Geburtstagskuchen auf jeden Fall, aber das nicht zum Frühstück. Also das ist sehr wichtig hier, dass man hat das sofort. Oder dass wenn man, also in die Staaten zum Beispiel, wenn es dein Geburtstag ist, dann würde vielleicht deine Kollege eine Kuchen reinbringen oder, aber hier in Deutschland ist es dein Verantwortung, der Kuchen reinzubringen oder wenn du Leute einlädst für deinen Geburtstag, dann musst du alle einladen. Und ich fand das immer ein bisschen schräg, ehrlich gesagt, weil als Geburtstagskind, ich glaube, ne, es ist, die Freunde sollen dich einladen. Und es ist auch leichter, weil dann die bezahlen nur so ein bisschen, jeder bezahlt ein bisschen für das Geburtstagskind. Und sonst, wenn es dein Geburtstag ist, dann ja, also
es wird teuer. Ja. Ja, aber andererseits gleicht sich vielleicht auch aus. Du musst nur quasi einmal im Jahr eine Runde schmeißen an deinem Geburtstag und den Rest des Jahres wirst du dann eingeladen von den Geburtstagskindern.
Kann sein.
Sagt man das eigentlich im Englischen, in den USA, Geburtstagskind?
Wir sagen Birthday Boy oder Birthday Girl.
In jedem Alter.
Nicht. Egal. Ja, genau. Egal, ob du 5 bist oder 95. Also.
Okay, also die USA sind diese Woche Birthday Boy oder Girl, wie
ja,
auch immer.
Birthday, also jetzt benutzen wir der deutsche Geburtstagskind.
Geburtstagskind, das ist schön neutral. Ne? Ja, tatsächlich, 250 Jahre, ein Vierteljahrtausend, das ist schon echt beachtlich, dass dieses Land gilt als die älteste laufende, aktive, amtierende Demokratie. Es gibt ja so ein paar kleinere Länder, die da Einspruch erheben. San Marino beispielsweise, liegt in Italien bekannterweise, hat schon seit 1600 oder so etwas eine Verfassung und sagt, nee, wir sind älter. Die Schweiz sagt auch, wir haben da schon lange mit demokratischen Formen hantiert und auch eine Verfassung sehr lange. Aber ich glaube, es gilt gängig, dass die USA in dieser Länge 250 Jahre längste bis heute
durchgehende,
ja, also zumindest aktive im Moment. Ja, die Ursprünge der Demokratie, wenn man so will, beginnen im alten Athen. Ja, aber so weit wollen wir heute nicht zurückgehen. Auch wenn wir in dieser Folge heute doch durchaus den ein oder anderen historischen Aspekt beleuchten wollen. Aber ja, das ist schon ein Meilenstein und das ist schon auch irre. Wir wollen jetzt nicht hier 250 Jahre USA durchkauen. Ja, also von
das wäre dann eine Serie, nicht eine Folge.
Genau, also, genau. Also aber so ein paar Punkte anreißen. Aber es ist schon klar, der 4th of July ist immer ein Riesenthema, ist immer ein großes Feuerwerk, ist immer große Feiern, Land auf, Land runter. Und ich weiß noch, eines der tollsten Feuerwerke. Und ich muss gestehen, ich bin schon ein großer Feuerwerksfan. Also ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich bin gegen diese Knallerei und Ballerei an Silvester hier in den Straßen hier in Deutschland. Das ist wirklich Nahkampf teilweise. Aber so ein orchestriertes, zentrales Feuerwerk, wie es ja oft stattfindet in den USA, von der Stadt geschmissen oder von der Kommune. Und eines der tollsten war tatsächlich einmal, als ich in den USA gelebt habe, 1999, da in Washington auf der Mall am 4th of July. Wow, das ist und das wird am kommenden Wochenende, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da wirklich alle Register gezogen werden.
Ja, es ist eine beliebte Tradition, wie du sagst, für Leute am Grillen, im Pool, im Wasser irgendwo, mit Freunden, mit Nachbarn, vielleicht eine kleine Parade. Aber dieses Jahr ist eine besondere und deswegen haben sie schon seit 2011 angefangen zu vorbereiten auf diese besondere Feier und Fest. Also sogar in Kongress gab seit 2016 eine Bipartisan-Gruppe, die haben schon angefangen zu planen, aber dann wird es ein bisschen anders, als Trump gewonnen hat und ist wieder im Weißen Haus gekommen. Er hat das ein bisschen anders gesehen, also hat viele Ideen und vielen Plan. Und deswegen hat er eine Gruppe gegründet, das heißt Freedom 250, mit also eigentlich einer ganze Jahr oder mehr von festlicher Events. Von also er hat angefangen letztes Jahr bei seinem 79. Geburtstag mit der Militärparade in Washington.
Bis die ja eine Jahr Parade zum 250. Geburtstag des der US, Armee. Der Armee, die gegründet worden war.
Genau, bis zum dieses Jahr. Wir haben gerade über das gesprochen in einer letzten Folge, sein 80. Geburtstag vor ein paar Wochen mit der UFC-Kampf am Weißen Haus, im Garten von Weißen Haus. Also bis jetzt letzte Woche eine Great American State Fair. State Fairs sind irgendwas vielleicht bekannt für euch. Die sind eine große Messe eigentlich mit
ja, Jahrmarkt, ja.
Ein Jahrmarkt mit oft mit Tiere, mit Bauerntiere, mit frittierte alles von Snickers, Bars bis
Maiskolben,
bis Hot Dogs, also alles frittiert, Corn Dogs on a Stick. Also eine große amerikanische Tradition, das genau letzte Woche hat in Washington eine große stattgefunden. Es sollte eine große Party sein, viele Leute eingeladen, aber auch in letzter Minute viel abgesagt. Also große Namen, die man vielleicht kennt von der vergangenen Zeit. The Commodores, Bret Michaels, ich glaube, er war in der Band Poison. Ein Teil von Milli Vanilli, der andere Teil ist gestorben. Also als die dann erfahren haben, dass es war nicht nur das, aber sollte auch dann ein bisschen mehr politisch sein als erwartet, mit einer großen Rede von Trump mittendrin, haben also diese Leute dann am Ende abgesagt und gesagt, dass es war so politisch und die wollten dann nicht involviert sein. Also ich finde, dann hat Trump gesagt, naja, wenn alle absagen, dann ja, das ist nur, dann nur ich bin auf die Bühne. Das ist genug für alle.
Reicht
und
doch.
Genau, wie man weiß, er war
Show,
ja. Ja, auf die Bühne und hat, wie immer, wenn er auf die Bühne ist, eine Art, es klingt, man muss sagen, immer wie ein Wahlkampfrede, wenn er erzählt, was er schon geschafft hat, was er gemacht hat, wie Great America jetzt ist unter MAGA unter Trump und wie das der stärkste Land ist der Welt, wie erfolgreich die sind und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist das Problem von Trump, dass er da diese Trennlinie nicht ziehen kann zwischen seiner Agenda, seine Wahlkampfplattform und das ist jetzt fürs ganze Land, Präsident fürs ganze Land zu sein. Und diese Feierlichkeiten sind jetzt nicht nur für die MAGA-Base.
Nee.
Ne, sondern für alle eigentlich.
Ist ein Feier für das ganze Land. Und ich glaube, deswegen auch sind manche, die bleiben weg, die machen ihre eigene Dinge, die fragen sich auch, was dieser Geburtstag bedeutet und wollen nicht teilnehmen. Und wie diese Künstler. Und man muss auch sagen, das ist ein großer Kontrast zu einer anderen Party, das wir gesehen haben vorletzte Woche mit der Eröffnung von die Obama Presidential Library, die Obama Center in Chicago, komplett mit Spielplatz für Kinder und eine Bibliothek und ein Museum und so viel andere Sachen für die Leute in die Community, aber für Leute in die ganze USA zu besuchen. Und dazu kam auf Einladung von die Obamas Bruce Springsteen, John Legend, Stevie Wonder, Christina Aguilera, Bono von U2, also wirklich große, große Name und große Obama-Unterstützer, also wo man dann diesen Vergleich sieht.
Ja, wobei ich möchte nur ein bisschen einschmeißen, ganz kurz, man hat das immer, man sieht das ja bei den Conventions vor den Wahlen, den Präsidentschaftswahlen, da sieht man auch diesen Kontrast, dass bei den Democratic Conventions, da ist auch so ein Who's Who der Rock- und Pop-Geschichte, die da auftreten, für Stimmung sorgen und das ist bei den Republikanern dezimierter, sag ich mal, konzentriert sich mehr so auf den Country.
Genau, und, Kid Rock.
Kid Rock, genau.
Ist immer dabei, das stimmt.
Von daher ist es jetzt unfair zu sagen, ja, guck mal, zu Trumps Party wollten sie nicht, aber zu Obamas gehen sie, da ist einfach eine politische Nähe, die anders geartet
das
ist.
Das stimmt, aber auch ich muss sagen, ich fand, es gab eine zahlreiche Rede dann. Man hat gesehen, dass jeder ehemalige Präsident war dabei, nur die heutige Präsident war nicht, aber von George und Nora Bush, so die Clintons, also alle waren dabei. Und ich muss auch sagen, wenn wir reden von Rede, die haben einfach eine große Talent, wenn es geht um reden. Und es war, fand ich, sehr bewegend, wie Michelle hat über ihren Mann gesprochen. Ein Präsident, der war der erste schwarze Präsident und hat deswegen mehr Herausforderungen als ja. die erste. Und eine bewegende Rede. Und ich, ja, sorry, wenn ich sage, es war einfach schön, eine Rede zu hören. Das war so erwachsen, so kompetent, so auch nicht über mich. Okay, es war über ihr Mann, aber ja, in ein Art, ja, in diesem Sinne, es war sehr Eröffnung von der Zentrum in seinen Namen, aber in ein Art auch zu sehen, ein Paar, der als Team sich präsentiert, die so viel geschafft haben, die immer noch so, weiß ich nicht, eine andere Bild von einer anderen Zeit, wo ich glaube, viel Amerikaner, die vielleicht nicht dabei waren für Trumps American State Fair Rede, also sieht mit viel Nostalgie. Und
also du bist hier echt auf so einer Welle der Nostalgie
gesurft. Muss zugeben, ja. Ich war eins davon. Ja, ja, ja.
Ja, gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, wo die Sympathien verteilt sind bei dir, das glaube ich, können die Zuhörerinnen und Hörer unseres Podcasts schnell erkennen. Und aber objektiv.
Entschuldigung, muss ich sagen, also vergleichen. Also egal, was man denkt von die Politik von Obama oder Trump, hör einfach mal zu. Und dann bitte sag mir. Okay.
Anyway. Dass sie besser artikulieren können und auch die richtigen Knöpfe dann drücken, auf jeden Fall. Aber es ist so lustig, während du das gerade erzählst mit leuchtenden Augen und ich habe hier direkt im Blickwinkel, du sitzt mir hier gegenüber an unseren Schreibtischen, das Bild von dir mit den Obamas bei der White House Christmas Party 2015. Insofern, ja, da ist ein gewisser Bias, würde ich sagen. Aber ich glaube, das braucht man gar nicht rausfiltern in dem Sinne, sondern ja, das ist schon ein Kontrast einfach. Lassen wir es mal so neutral stehen einfach. Ja, diese ganzen Feierlichkeiten, die jetzt stattfinden, enden ja auch nicht mit dem, kommen wir da wieder zurück auf den Geburtstag, enden ja auch nicht mit dem 4. Juli, der immer ein Feiertag ist, muss man sagen. Egal, auf welchen Wochentag er fällt, es ist immer ein Off-Day für die meisten Menschen im Land. Und dieses Jahr ist es ein Samstag. Also insofern
ja, Pech gehabt. Ja, wie die 3. Oktober. Also ja, genau, kann man Glück oder Pech haben.
Ja,
also.
Genau. Aber dieser MMA-Fight, dieser UFC-Fight, der neulich auf dem Südrasen des Weißen Hauses stattfand, der übrigens habe ich gelesen, auch mit zu tun hatte, dass die Algen im Refracting Pool zurückgekommen sind, weil Trump diese hässlichen Filteranlagen gegen die Algen hat entfernen lassen. Er wollte das nicht irgendwie, dass das ins Auge fällt. Ja, und was passierte? Die Algen kamen zurück und da hatten wir in der vergangenen Folge ja schon drüber geredet, das Drama mit der Farbe, die sich da löst.
Ich glaube, die haben jetzt, ich habe gehört, einen Zaun herumgebaut, sodass man das nicht sehen kann. Also.
Aber was ich sagen wollte, dieser UFC-Fight, der war ursprünglich sogar gedacht für den 4. Juli. Das hat man dann in letzter Minute, glaube ich, dann doch abgebogen. Dann hat Trump gesagt, ja, dann packe ich es auf meinen Geburtstag, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen krass gewesen, das Land mit 250 Jahren dann auf diese Art so zu feiern. Aber es ist Teil davon. Und letztlich ist auch die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft, die FIFA-WM, die derzeit stattfindet, wird auch in den USA, zumindest von der Trump-Regierung, auf dieser Website, wo all die Aktivitäten stattfinden, aufgelistet als
Teil der
Feierlichkeiten. Fest, ich weiß nicht, was die Kanadier und die Mexikaner als Co-Gastgeber dazu sagen und davon halten. Aber ja, es gibt da eine Menge und natürlich bigger, better, größer. Das ist schon ein wichtiger Feiertag. Vielleicht an der Stelle einmal noch mal kurz zur Erinnerung, was da eigentlich genau gefeiert wird, weil die USA sich sehr in vielen Bereichen immer auf ihre Geschichte zurückbeziehen. Und auch die Politik ist ja eine Verfassung, die seit 250 Jahren gilt, die nicht starr war und ist. Sie konnte immer wieder, wurde auch immer durch die Amendments, die man machen kann, die Zusatzartikel, ist sie sehr fluide, auch flexibel. Eine Verfassung auch, die ja viel möglich gemacht hat, weil sie auch sehr vage teilweise manchmal formuliert ist, sodass sie dann immer wieder interpretiert werden konnte. Und ich glaube, dadurch ist es möglich, dass sie mit der Zeit gegangen ist, dass wir jetzt heute diese gleiche Verfassung haben wie halt die Gründerväter und Mütter damals. Aber gleichzeitig führt das auch zu einer Reihe von kuriosen Anachronismen in der US-Politik. Also allein dieses Electoral College, das damals halt, als man noch mit Kutsche und Pferd zur Wahlurne und damals auch natürlich nur die reichen weißen Männer, dass man dann aber zumindest einen Tag brauchte. Sonntag wurde nicht gewählt, es war der Tag des Herrn. Montag brauchte man zur Anreise in die entlegenen Orte oder die Hauptstädte der Bundesstaaten und dann wurde Dienstag eben gewählt. Solche Sachen oder auch das Recht auf Waffenbesitz und all diese Dinge, ne? Das ist natürlich heutzutage, da fragt man sich, stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Es gibt manche Traditionen, die sehr schön sind, wenn man weiß, also warum irgendwas ist, wie es ist. Und man behaltet das auch ein bisschen als Erinnerung an die Vergangenheit. Aber irgendwie für manche Sachen ist es wirklich schwer loszulassen. Das stimmt.
Ja, aber wie gesagt nochmal, was wird eigentlich gefeiert an diesem 4th of July? Viele von euch und von Ihnen wissen das sicherlich, aber nochmal zur Erinnerung, nicht die Verfassung, die wurde ja dann erst, nachdem man sich dann losgesagt hatte, 1787 verabschiedet in Philadelphia durch den Verfassungskongress dann, aber 1776 am 4. Juli, also vor 250 Jahren, wurde die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet. Wir erinnern uns, das Land wurde nach der Entdeckung offiziell, also entdeckt war es ja schon längst, weil die Ureinwohner, die Native Americans, die indigenen Völker natürlich da schon längst lebten, aber von den Europäern dann entdeckt und immer mehr besiedelt. Und dann sind im Laufe des 16., vor allen Dingen aber auch des 17. Jahrhunderts dann immer mehr Menschen aus Europa nach Nordamerika ausgewandert und haben halt diese 13 Kolonien gegründet. Die 13 ist auch eine wichtige Zahl, denn die Streifen in der Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika repräsentiert diese 13 Ursprungskolonien. Heute sind es, wie wir wissen, 50 geworden, deswegen die 50 Sterne dann links oben im Quartal der US-Flagge. Ja, und diese Leute kamen halt rüber über den Atlantik und suchten Freiheit, ich glaube, das ist so dieser große Begriff, und brachten aber auch Freiheitsgedanken mit, also die ganzen Gedanken der Reformation, der Renaissance, der Aufklärung, die dann im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert eben durch Europa kamen, die sind da mitgegangen, und dieser Gedanke eben von einer fernen Macht regiert zu werden, eben von einem englischen König in London, der für seine Kriege und für alles, was er für seinen Hof vielleicht auch Geld brauchte, dann eben Steuern in den englischen Kolonien in Amerika eingetrieben hat. Und die Kolonialisten da gesagt haben, nee, nicht, wenn wir keine Stimme haben im Parlament in England. Nicht, wenn wir...
No taxation without representation.
Genau, der berühmte Spruch, mit dem dann bei der Boston Tea Party halt die zu versteuernden Teeblätter in den Hafen versenkt wurden. Und naja, aber dieser Geist, eher sich selber zu regieren zu wollen, führte dann eben dazu, dass, als die Kolonien sich dann weigerten, diese Steuern zu bezahlen, dann eben die Amerikanerinnen und Amerikaner dann in ihrem ersten Kongress 1774 gesagt haben, nee, jedes Land, jedes Volk, wenn man so will, und man sah sich wohl schon so als eine Art Land, hat das Recht, sich selbst zu regieren. Und deswegen gab es diese Forderung. Und natürlicherweise, muss man sagen, hat der englische König gesagt, King George III., nee, so läuft das nicht. Ihr seid meine Kolonien. Ihr gehört der Krone sozusagen. Ich kann machen, was ich will. Das akzeptieren wir nicht. Und dann kam es eben zur Revolution und mit dieser Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776, die da unterzeichnet wurde. Und das gilt eben als die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten von Amerika, als wenn auch natürlich nicht so in der heutigen Form. Und dann kam alles, was danach kam, die westliche Expansion mit der Louisiana Purchase 1803, als Thomas Jefferson der Präsident dann wurde, eben von den Franzosen einen großen Teil des Landes abgekauft hat. Immer, das kann man nicht oft genug wiederholen, immer auf Kosten und zulasten der Ureinwohner von Anfang an. Ja,
Und die Sklaven, die
und, absolut richtiger Hinweis.
Aus Afrika, aus anderen Ländern. Also gebaut mit Hilfe, kann man sagen, von Leuten, die hatten keine Wahl.
Also ja, überhaupt ist das so ein Punkt, der immer wieder vergessen wird, aber wenn man sich das so anguckt, auf welcher Gewalt dieses Land entstanden ist. Es wird so gefeiert eben als das Land der Freiheit und der Rechte. Und natürlich haben auch die Entwicklung dieser amerikanischen Revolution dann wieder zurückgespiegelt über den Atlantik nach Europa. Die französische Revolution, die ja hier dann sehr viel ins Rollen gebracht hat, 1789, war ja auch beeinflusst durch den Erfolg, wenn man so will, auch durch die Revolution in den USA und die Gedanken, die dann kamen und alles, was in Europa kam. Und das hat eben auch das Echo da wieder hingebracht. Aber das sind alles, wenn man so will, auch positive Aspekte, dass man eben die Vertretung durch das Volk plötzlich in den Vordergrund gerückt hat. Das gab es ja in dem Sinne so, in dieser Form, wie es dann durchgezogen wurde, eben nicht. Und dennoch darf man nicht vergessen, auf wie viel Gewalt dieses Land bis zur Besiedlung auch der Westküste basiert. Das ist wirklich, wir sagen immer so ein bisschen verklärend, ja, der wilde Westen und haben dann vielleicht noch vom Karneval bestimmte verklärte Ideen, ne, dass man dann als Cowboy unterwegs war und die Ureinwohner. Und gerade auch Thanksgiving beispielsweise ist ja eine absolute Verklärung, wie es denn war. So dieser friedliche Zusammenkunft von den neuen Siedlern und den Ureinwohnern, die dann was Essen angeboten haben, damit die überleben können.
Das ist, was wir gelernt haben in der Schule. Das ist, es war die Europäer, die Settlers, die sind zusammengekommen mit den Ureinwohnern und haben dann gefeiert, dass die Freundschaft und die Friedlichkeit zwischen die beiden und wie die haben zusammengelebt und gearbeitet. Also, und jetzt heutige Tage, dass man lernt was anderes, ein bisschen mehr der Wahrheit von, wie es wirklich war. Und das ist irgendwas auch, wenn man jetzt heutige Tage sieht, unsere Geschichte, das ist irgendwas, das wir kämpfen mit. Also, dass wir wollen stolz, also Amerikaner sind so patriotisch und so stolz auf ihr Land, ihre Geschichte, was alles geschafft war, wie die so viel überlebt haben. Aber müssen auch, also wie Deutschland rechnet mit seine Vergangenheit und seine schwierige Vergangenheit und muss es lernen, muss es nie vergessen. Also in diesen Zeiten, man sieht ein bisschen eine Spaltung zwischen Leuten, die wollen über Sklaverei diskutieren, die wollen über die Vergangenheit und der Wahrheit darüber diskutieren. Und man sieht, dass es geht für manche Leute in eine andere Richtung. Die finden, dass darüber zu sprechen ist unpatriotisch oder das Land zu kritisieren ist auch unpatriotisch.
Und deswegen, zumindest würden die lieber auf die positiven Aspekte sich fokussieren und nicht auf die
negativen. Ja, und alles anders unter der Teppich einfach, wie sagt man, sweepen, so bursten. Bursten unter den Teppich?
Nee, kehren. Wir kehren, unter den Teppich kehren.
Sweep it under the rug, einfach verstecken.
Aber das ist eine Redewendung, die identisch ist. Ja. Die sagt man im Englischen auch so. Ja, sweep it under the rug. Ja.
Aber und man hat das auch gesehen in die letzte Zeit, wenn man geht zu einem Nationalpark in die USA. Also haben wir gehört, dass Trump hat gesagt, nee, wir wollen diese Plakat runternehmen mit die Geschichte über was ist passiert mit die Ureinwohner und wollen eine andere Geschichte erzählen, eine schönere Geschichte über, wie gesagt, der friedliche Prozess oder die Freundschaft von die beiden und wie alles so gut gelaufen ist und wir haben nichts geklaut und wir haben niemanden getötet. Also insofern diese Verschönerung von der Geschichte ist irgendwas, das sehr gestritten ist. Das ist auch diese Kampf um Wokeness. Also ob man lernt Critical Race Theory in die Schule, was hat viel mehr einen Blick auf Sklaverei und wie Rassismus in die USA von Anfang an dabei war und was es bedeutet für die Geschichte. Oder man sagt einfach, ja, also die Sklaven hatten auch eine gute Zeit, die waren auch so glücklich und mit ihrer schweren Arbeiten und alles war gut. Also insofern, ja genau, aber so ist das und es gibt diese, also es ist eine sehr polarisierende Thema und irgendwas, das so besonders, wenn wir jetzt am 52. Geburtstag sind, ist irgendwas, das, ja, also wenn man feiert, muss man reflektieren und also fast entscheiden heutige Tage, welche Wahrheit, welche Geschichte man erinnern will, man feiern will.
Wenn man so will, aber ist das von der Geburtsstunde an, von Anfang an das Ringen und der Kampf dieses Landes, der bis heute weiterführt, weil es immer die Frage war, was für ein Land wollen wir denn sein? Klar, die ersten Siedler aus England, mit dem puritanischen Hintergrund und so, für die war klar, das wird jetzt hier unsere Religionsfreiheitsinsel, auf der wir machen können, was wir wollen. Aber die ganze Einwanderung aus aller Welt, das ganze amerikanische Experiment, wenn man so möchte, und diese auch Kulturkämpfe teilweise, wie wir heute sehen, diese Richtungskämpfe, Glaubenskriege fast schon, in welche Richtung es gehen soll, eher auf der republikanischen Seite, Konservativen, eher so dieses, eher auch White America, könnte man fast sagen, wie es eben dominant war über Jahrhunderte, oder eben auch dieses Multikulti-Land, das immer bunter wird auch und die verschiedenen Strömungen aus Südamerika, aus Asien, aber auch aus Afrika, aus wo auch immer. Das gab es ja in dieser Form, wo wirklich aus aller Welt Leute von jetzt auf gleich, wenn man so will, zwar über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gestaffelt, aber doch in einem relativ kurzen Zeitraum auf die Menschheitsgeschichte übertragen, zusammenkommen. Das ist schon bis heute nicht ausgefochten. Deswegen frage ich mich auch immer, dieses Experiment, ob es gelungen ist oder nicht, das ist nicht klar. Es ist glaube ich, immer noch offen, der Ausgang.
Diese Melting Pot oder Schmelztopf, sagt man Schmelztopf?
Der Schmelztiegel, ja.
Schmelztiegel ist auf jeden Fall Teil von die amerikanischen Mythos. Diese Idee von die American Dream, der amerikanische Traum, dass alle können kommen, alle können, wenn die hart genug arbeiten, eine bessere Leben haben für sich oder für ihre Kinder mindestens, für der Zukunft und dass alle sind willkommen und das wirklich, wenn man sieht, was in die letzten 1,5 Jahre mit ICE, mit die Einwanderungspolizei auf die Straßen die Leute festnimmt, die einfach nicht weiß sind, ihre Papers, ihre Identität zu prüfen, ihre Staatsbürgerschaft zu prüfen. Also dann ist das gefühlt nicht mehr das Land, wo diese Idee war so wichtig und so eine Gründungs Block
ja,
von.
Wobei, sorry, wenn ich da reingrätsche, aber es gab auch immer wieder diese Frage, so nach dem Motto, jetzt ist das Boot aber voll. Es gab immer wieder diese Einwanderungswellen, dann kamen die Iren, dann waren die quasi
ausgegrenzt. Und jede will der Tür schließen
dann,
hinter sich.
Genau,
ne?
Dann,
jede sagt.
Genau, so jetzt, wir kommen noch rein, ja, aber jetzt ist das Boot wirklich voll. Aber es gab dann immer Diskriminierung auch gegen und auch gewaltige Auseinandersetzungen und auch unfassbar furchtbare Umstände, Ausbeutung, noch und nöcher, die Industrialisierung in den Minen von West Virginia oder in den Rocky Mountains oder wo auch immer, in den Stahlwerken von Pennsylvania. Und dann kam die nächste Welle von Glücksrittern, wenn man so will, auch und Leute, die es vielleicht in der alten Welt keine Zukunft sahen. Und dann kamen sie, also aus Europa meine ich jetzt, und kamen dann in die neue Welt. Und aber auch da, dann kamen die Italiener oder die Deutschen und dann gab es dann die Osteuropäer, dann gab es auch immer wieder Animositäten und
aber die kamen,
Unterdrückung.
Ne? Die kamen und kamen. Die nächste Welle kommt, der nächste Welle. Eine Gruppe, eine andere Gruppe von überall, die kamen. Und warum sind sie gekommen? Wegen dieser Idee, dass die könnten, also wie die erste, und das war wegen, wie sagt man, religious persecution, religiöse
Verfolgung.
Und andere Leute, ob das eine wirtschaftlicher Grund war oder eine ideologischer Grund war, sind gekommen auf der Suche von einem besseren Leben, wegen dieser Idee, dass es gab mehr Toleranz, es gab mehr Chancen, es gab mehr. Und wir können jetzt diskutieren, also ob das wirklich so ist. Und ich weiß, dass ich habe, also besonders jetzt, besonders heute, ich glaube, vor ein paar Generationen könnte man das viel besser vorstellen, dass das wirklich der Wahrheit war und könnte man zahlreiche Geschichten hören von die American Dream und wie das wahr geworden ist für manche Familie, aber besonders
zumindest,
heutige,
dass die nächste Generation besser dran sein
genau,
wird.
Genau, genau. Also die Generation, der kommt, ist mehr oder weniger opfert für die Zukunft von ihren Kindern. Ne? Also weil die müssen hart arbeiten, die müssen ankommen in ein Land, wo die vielleicht der Sprache nicht sprechen, wo die, also muss die einzige Möglichkeit ist Tagesarbeit zu machen oder einfach hart Arbeit zu machen. Aber die tun das für die nächste Generation. Und klar, es gibt nicht jeder schafft das. Und es gibt zahlreiche Geschichten von Leuten, wo das schlimmer geworden ist. Und der Traum ist nicht nur geplatzt. Also die hatten keine Chance von Anfang an. Und das wird immer der Fall sein, leider. Aber mindestens, ne, so lange ein paar Leute das geschafft haben, solange es gab Beispiele, dann haben Leute gesagt, das ist auch eine Chance für mich. Und auch für viele Leute immer noch heute, wenn die gucken, wo sie sind, ob das also Zentralamerika ist oder von wo auf immer Leute versuchen, über die Grenze in die USA, ich denke jetzt an die südliche Grenze zu kommen. Also die sagen, der Situation, wo ich jetzt bin, ist, also habe ich gar keine Chance. Es gibt keine Zukunft hier für mich. Und mindestens, auch wenn es nicht klappt, kann ich mindestens, haben die das Gefühl, dass es könnte klappen.
Aber du würdest sagen, dieses Versprechen,
also heutige,
gibt es heute nicht mehr
heutige Tage
so?
Ist es viel, viel schwieriger. Ich glaube auch, dass wenn wir reden, wir haben vor ein paar Wochen über die erste Billionär gesprochen. Also die Ungleichheit in die USA wächst. Und ich glaube auch, dass die Idee, dass man mit harter Arbeit das schaffen kann, wird immer weniger möglich. Also auf jeden Fall, es ist viel, viel harter, auch für alle. Also wenn man guckt und sieht, was für 2 Generationen, was die Eltern geschafft hat. Oder für unsere, die Boomer-Generation. Übrigens, wir sind nicht Boomer, okay? Weil ich hasse das, wenn die Kinder sagen, okay, Boomer. Also, aber was für die Baby-Boomers,
so,
die Leute,
ja,
die sind geboren
Eltern,
nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Also was die geschafft haben. Also und im Vergleich dann mit unserer Generation, mit was die Aussicht für die nächste Generation, es ist wirklich.
Ja, ich glaube, einer der der Gründe, warum Trump erfolgreich war, einer der Wahlgründe für ihn, war der Frust auch darüber. Oder nährte sich aus dem Frust darauf, dass eine Generation ranwächst, gerade junge, weiße Männer oft auch, die dann gesagt haben, dieses Versprechen, das uns vielleicht auch in der Grundschule oder der Schule noch vorgelebt wurde oder immer so als Mythos der USA galt, das sehe ich nicht mehr. Und wenn dann Trump sagt, ich mache das wieder so, wie es früher war, I make America great again, dann zahlt das eben auch auf die Wahlentscheidung ein. Wobei, ich möchte an der Stelle auch nochmal einschränkend sagen, das gilt halt, galt Jahrhunderte, Jahrzehnte lang halt auch immer nur für die weiße Mehrheitsgesellschaft. Denn von Anfang an, du hast Sklaverei angesprochen, die Ureinwohner in den USA, die Native Americans, viele gesellschaftliche Gruppen sind diskriminiert worden ohne Ende. Und wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen in 250 Jahre Geschichte. Ich meine, dein Stiefvater, Coach, den alle aus unseren Dokus kennen, also es ist wirklich eine Generation von uns entfernt. Der ist in Louisiana, New Orleans. Ich habe das in unserem zweiten Film, 2022 haben wir das thematisiert, da waren wir da unterwegs. Der hat es noch erlebt, dass er als Kind, als Jugendlicher im Bus hinten sitzen musste. Ja. Da war nichts von wegen American Dream und Versprechung.
Dass er nicht in ein Restaurant gehen
der dürfte. Musste quasi am Hintereingang zum Kücheneingang sich das Sandwich abholen und bezahlen. Ja, das Geld haben sie genommen, aber vorne durch die Haupttür reingehen, sich an den Tisch setzen, das war...
Er ist gar nicht reingegangen. Er hat das Sandwich gekriegt durch ein Loch in der Tür.
Genau, ja. Also und das ist halt, das sind diese Widersprüche auch dieses Landes, die sich in 250 Jahren nicht aufgelöst haben.
Aber man kann sagen, guck mal jetzt, er war ein von 6 Kindern, der aufgewachsen ist in the 9th Ward in New Orleans. Und er hat eine erfolgreiche Karriere als eine Football-Trainer in der NFL. Seine 5 andere Geschwister, also ein ist Rechtsanwalt in New Orleans. Also alle haben sich einer ziemlich...
Einer ist Lokalpolitiker.
Die haben das geschafft. Die haben studiert, die haben das geschafft, also mit einer Job oder Karriere und alle gehen ziemlich gut. Es gibt nicht einen von die 6 Kinder, die sind in diese 2-Zimmer-Haus aufgewachsen, die durchgefallen ist oder so. Also insofern, ja, es ist nicht die Geschichte von jeder und es gibt immer noch viele Probleme, viel Rassismus. Es wird immer schwieriger, diese Dream zu schaffen. Ich weiß, aber ich habe vor 20 Jahren mit einer Freundin gesprochen. Du kennst meine Freundin Samantha aus South Africa und sie hat sich totgelacht über die American Dream und hat das auch Bullshit genannt. Also und dass wir Amerikaner sind alle blauäugig und hängen so fest an dieser Mythos, diese Geschichte.
Wie gesagt, bestimmte Gruppen halt nur im Land. Ja. Ne? Die Mehrheitsgesellschaft vielleicht, die jetzt immer weniger oder die droht nicht mehr die Mehrheitsgesellschaft zu sein. Ne?
Ja.
So wie ich auch glaube, dieser, du sagst, das Melting Pot hast du gerade angesprochen. Ja? Ich glaube, das war immer auch ein verzerrtes Bild, als würde das quasi zusammenschmelzen zu einer kohärenten Masse und wir erleben ja schon auch, wie nach wie vor, es war immer halt auch möglich, weil dieses Land so riesig ist und man sich verteilen konnte, aber wir sehen schon auch, wie man in bestimmten Vierteln lebt, die einen dort, die anderen da, eine gewisse Trennung in der Arbeitswelt vielleicht nicht so sehr und auch durch Gesetze, die mittlerweile zum Glück dafür gesorgt haben, dass das aufgehoben wird, aber in der Realität, im Alltag dann doch schon an vielen Ecken, deswegen habe ich es auch immer mehr als, weniger als Melting Pot gesehen, sondern eher als, ich habe es immer The American Salad Bowl genannt. Ja, also wie so lauter Elemente eines Salats, ne? Ein paar Gurken, ein paar Tomaten, Paprikascheiben, Salatblätter, was Zwiebeln, was auch immer man reinschmeißt. Und dann wird das am Ende quasi durch das Dressing America, durch die patriotischen Symbole wie die Fahne, die Nationalhymne, die Dollarnote auch, das Geld, wenn man so will, die Sprache und all das quasi zusammengeführt, wird das quasi zu einer großen Salatmasse und eben nicht verschmolzen. Ich glaube, das trifft es eher als dieser Mythos, alle kommen aus aller Herren Länder und werden eins.
So, nicht so ein Melting Pot, aber eine Salatschüssel.
Genau, also, Great America. Ne, ich meine, auf den Münzen der USA steht ja dieser lateinische Spruch, e pluribus unum, out of many one, aus vielen, aus aller Welt eins. Ich glaube, das ist der fromme Wunsch und der Gedanke dahinter und es treibt den Gründungsmythos von Anfang an, seit 250 Jahren, aber die Realität ist dann doch differenzierter. Ja. Ich glaube, das stimmt so nicht.
Ich glaube auch, die letzten Worte in diesem Lied, America the Beautiful, wenn ich denke an die letzten Worte, und Crown thy good with brotherhood, from sea to shining sea, also diese Idee, dass...
Von Atlantik bis Pazifikküste.
Ja, aber die Brotherhood ist der Hauptwort. Diese in pluribus unum, also dass wir sind eins, dass egal, ob man die Gurke oder Tomate ist,
in diesem Salat,
dass man also ist in einer Familie, dass wir sind alle vereint in einer Art. Und das, ich glaube, auch ist in diesem Mythos, obwohl, wie du sagtest, also Gurken und Tomaten sind nicht so richtig Geschwistern now, vielleicht mehr so. Also wer weiß, es ist okay, vergiss es. Aber ich erinnere auch, ich wollte diese Beispiel geben, dass als Obama, wenn wir zurückgehen zu Obama, gewählt war, wenn wir reden von meinem Stiefvater, der aufgewachsen ist in the Ninth Ward in Louisiana, dass ich kann erinnern, 2008 waren wir da, weil du hast da in Washington gearbeitet und ich war zusammen mit meiner Mutter und Stiefvater und habe gesagt, Coach, es ist nicht unglaublich, es ist nicht so, was für eine großartige.
Endlich ein African-American.
Ja, die erste African-American, also wie fühlst du? Und er hat gesagt, so cautiously optimistic, in die Sinne von, ja, toll, unglaublich, er hat nie gedacht, dass er würde sowas in sein Leben ziehen. Andererseits, er hat der Angst, dass, okay, jetzt haben wir eine schwarze Familie im Weißen Haus und alle denken, okay.
Ah, verstehe.
Wir haben, also Rassismus ist vorbei.
Guck doch mal, da ist
Gleichheit
doch,
ja, ist
was
da.
Was wollt ihr denn? Ist doch, hat doch sogar bis ins höchste Amt geschafft.
Wir haben kein Problem mehr. Also es ist Equality für alle, wenn ein schwarzer Mann das geschafft hat. Und er hat gesagt, es ist, ja, nur weil das passiert ist, bedeutet nicht, dass wir haben nicht einen langen und dollen Kampf vor uns. Und das wird immer noch so bleiben. Also insofern, und das habe ich auch durch seine Augen auch gesehen, also dass viele Leute haben gesagt, ja, aber guck mal, was er geschafft hat, guck mal die Obamas an. Und es stimmt auch, nee, also wir kämpfen immer noch mit dem Rassismus in die USA. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass, also vielleicht sogar mehr seit dieser Trump-Amtszeit.
Naja, die Trump-Wahl, die erste, war eine Art Reaktion auch auf die 8 Jahre Obama. Und viele haben gesagt, Make America Great Again lesen wir als Make America White Again.
Coach hat auf jeden Fall
das Coach Gefühl, so gesagt, ja.
Das Gefühl, dass in der letzten Zeit, er ist mehr beobachtet von Polizei, sagte er, dass er eine andere Interaktion mit manchen Leuten, er wohnt im Norden in einem ziemlich ländlichen Ort und dass er fühlt sich ja ein bisschen unwohler als vorher. Also insofern, ja, es ist echt auf jeden Fall für manche wie Coach hat er das Gefühl, ja, ein Schritt nach vorne und dann zwei zurück.
Wie Obama ja immer sagte, progress is not linear, it's zigs and zags. Also Fortschritt ist nicht eine automatische Linie, die nach vorne gezogen wird, sondern sie geht in Zickzackkurs und mal zurück und wieder.
Wie man wegläuft von einem Krokodil.
Ach so, man soll vor Krokodilen Zickzack laufen?
Ja, weil dann geht das, wenn die können ziemlich schnell gerade laufen, aber wenn
nicht
man
links,
zickzackt.
Rechts, können dann keine Haken schlagen. Nee. Ach ja, lernt man das in Florida in der
Kleine
Grundschule?
Kleiner Tipp für euch.
Also, wenn ihr bei eurem nächsten USA-Urlaub einen Alligator trefft oder so, zickzack weg rein. Kleine.
Sorry, jetzt habe ich gerade erinnert an. Ja, okay.
Ja, okay. Jetzt haben wir aber zum 250. Geburtstag der USA viele negative Aspekte auch angesprochen. Natürlich die Gewalt von Anfang an und über die Jahrzehnte, Jahrhunderte überall, die ausgeübt wurde, die bis heute sich durchzieht. Die viele Waffengewalt, die Ungleichheit, den Rassismus, der vielerorts vorherrscht noch, die immer noch herrschende Ungerechtigkeit gegenüber den Native Americans, die Startchancen, die viele eben anders haben. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch die andere Seite und das wollen wir nicht vergessen. Deswegen wollen wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen, was denn auch so toll ist an diesem Land. Was mich von Anfang an auch immer fasziniert hat, und ich glaube, das Erste, was ich dann immer auch aufzählen würde, ist natürlich die unfassbare Natur. Mhm. Also diese wirklich majestätische, vor allem je weiter westlich man zieht, Natur, gerade in den Rocky Mountains, das ist wirklich etwas, was den Amerikanern auch niemand nehmen kann, egal wer im Weißen Haus sitzt und egal welche Plaketten man an die Eingänge von Nationalparks schraubt und die Geschichte umschreibt. Das ist wirklich.
Oder egal, wie die Tickets aussehen.
Ja, ich meine.
Mit Trumps Gesicht jetzt drauf.
Ja, oder das. Ja, tatsächlich für Touristen wird es teurer. Die müssen jetzt Eintritt zahlen hören als.
Ja, solange das Geld geht an der Maintenance von diesem Nationalpark.
Aber ist das
wir
auch
wissen,
in Ordnung, ja.
Das ist es in der letzten Zeit nicht der Fall. Aber ich muss zustimmen, Ingo. Also, die wirklich, wie sagt man, majestic, also es ist diese Schönheit von der Natur in, besonders da im Glacier National Park, in Yellowstone, in Yosemite, Grand Canyon war ein Tour, das wir zusammen als Familie gemacht haben.
Klassiker,
wir,
mit dem Camper.
Ja, und ich muss sagen,
wo wir mehr Deutsche getroffen haben als Amerikaner.
Das war deine Idee, weil ich dachte immer, oh naja, das ist irgendwas, das man merkt so, wenn wir in Rente sind, dann machen wir das oder irgendwann später. Aber ich war erstaunt und ich war erstaunt auch, wie du sagtest, wir haben kaum Englisch gehört. Es gab Leute von die ganze Welt, die waren unterwegs in Campers oder Campingplätze und die haben sich auch, na, die kommen von überall, das zu sehen, war das so. Und ich erinnere, die Kinder waren klein und haben gesagt, was, noch ein Loch in die Erde?
Noch ein Canyon?
Noch ein Canyon?
Ja, okay, die waren zu klein.
Ja, nee, aber
die wir haben, waren wirklich awestruck. Dieses Wort awesome. Ja. Also dieses wirklich, dass dir die Sprache verschlägt, wenn du da am Rand dieses Grand Canyon stehst. Oder auch den anderen Nationalparks. Ja, dass dir einfach nichts mehr dazu einfällt.
Jaw-dropping, genau. Würde man sagen. Also wirklich.
Ja, dass dir der Mund offen bleibt, würde man im Deutschen sagen.
Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
Ja, und auch der Gedanke des Nationalparks, auch das haben wir den USA zu verdanken. Das darf man auch nicht vergessen. Also der Gedanke, dass Land so schützenswert ist, dass man das quasi unantastbar macht durch einen Nationalpark. Das war 1872, US-Präsident Ulysses S. Grant hat dann den Yellowstone Park offiziell ausgerufen. Da gab es Bestrebungen und Bewegungen durch Naturforscher und Naturphilosophen, auch wie John Muir beispielsweise, die das vorangetrieben haben. Aber dann hat man 1872 diesen ersten, weltweit ersten Nationalpark, als solcher gilt ja eben der Yellowstone Park, und dann kamen die anderen vielen hinzu, gegründet. Und in Deutschland beispielsweise hat man erst 100 Jahre später, 1970, den Bayerischen Wald als Nationalpark hier etabliert. Und deswegen, also das ist auch so, das gehört zu diesen vielen, wenn wir immer davon reden, die Kontraste, ne, dieses hell und dunkel in so vielen Fällen. Aber wenn es hell ist, wenn es scheint, ja, wenn es funktioniert, dann strahlt das. Und gerade in diesem Beispiel sieht man das so unfassbar. Und es sind auch diese Kontraste, die dieses Land ja so faszinierend machen in vielerlei Hinsicht. Also
es ist echt eine Geschenk. Und alle, also unsere Zuhörer, die waren schon in die Nationalparken in den USA, kennen das schon. Und für alle, die noch nicht da waren, können wir das nur empfehlen.
Ob jetzt zur Weltmeisterschaft oder aus anderen Gründen, genau. Also das lohnt sich. Und es ist schon kurios, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner das oft als fast schon selbstverständlich sehen und sagen, ja, mach ich mal, wie du sagtest, wenn wir in Rente sind oder so, und da gar nicht so sehr. Aber so macht man das ja oft vor der eigenen Haustür. Immer wenn Besuch da ist, macht man die Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten.
Das stimmt.
Und nicht so häufig im Alltag. Vielleicht eine andere Sache, bevor wir könnten jetzt, wie du sagst, eine ganze Serie machen und folgen, aber bevor das hier vielleicht auch zu lang wird, diese Folge. Einen Punkt, den ich aber gerne noch ansprechen wollen würde, und da kommen wir wieder auf den Startschuss, wenn man so will, die Unabhängigkeitserklärung und die Anfänge, die ersten Jahre der Vereinigten Staaten von Amerika, ist eben, ja, nicht nur die Gewaltenteilung, das Balance of Power, das Checks and Balances, das dann in der Verfassung ausgetüftelt wurde und es in so, trotz all der Stresstests, die es hatte, und jetzt braucht man gar nicht vom Bürgerkrieg auch zu reden in den 1860er Jahren, aber trotz all dem hat es eben dazu geführt, dass es noch existiert, dieses Land, und vieles überstanden hat und dann auch gestärkt aus vielen Krisen hervorgegangen ist. Aber ein ganz, ganz entscheidender Punkt, und das finde ich immer, wird oft übersehen, wo das auch herkommt, denn es gab es in dieser Form bis dahin so nicht in der Welt, war eben, dass George Washington, der erste Präsident, der nicht nur die Revolutionsarmee angeführt hat und dann siegreich war gegen die Engländer, sondern eben auch, dass er der erste Präsident war und, wenn man so will, auf Lebzeiten hätte regieren können. Er war der Volksheld, er war beliebt, er hätte sagen können, ich regiere jetzt so lange, bis ich tot umfalle. Und er nach 2 Amtszeiten, nach 8 Jahren gesagt hat, und alle haben ihm gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig? Hat er gesagt, nein, das war's für mich. Mhm. Ich ziehe mich zurück auf meine Farm in Mount Vernon in Virginia, und das muss jetzt, ich übergebe die Macht. Also das Macht, auf, darauf will ich hinaus, das Macht temporär ist, das Macht auf Zeit gegeben ist vom Souverän, dem Volk. Und nicht durch Gewalt, durch Kriege, durch Revolution, durch Coups, durch Mord oder wie auch immer, wie es davor immer in der Menschheitsgeschichte die Regel war, sondern dass es abgegeben wird und dann eben eine Neuwahl den Nachfolger bestimmt. Das war das Revolutionäre eigentlich, mehr noch als die Revolution an sich gegenüber der das, englischen Krone.
Wie das Lied in Hamilton, the Musical geht, we're gonna teach them how to say goodbye.
Genau, also, und das war das eigentlich Revolutionäre, also die Vollendung, wenn man so will, der Revolution. Und klar, bei Hamilton ist das sehr schön auf den Punkt und in Ton gebracht, in Musik, genau. Und,
ich bin mein Ton, sorry.
Aber es ist schon wirklich, und das ist auch etwas, was auch etwas, was sich dann Länder, Gesellschaften, Völker, Nationen in Europa und weltweit dann auch abgeguckt haben. Bis heute nicht unbedingt immer überall gegeben, und die Versuche, das einzuhegen wieder, sind immer wieder, haben wir erlebt, auch gerade der aktuelle Präsident kokettiert ja immer wieder damit, dritte Amtszeit, und ihr braucht gar nicht mehr wählen, wenn ich einmal gewählt wurde, und Wir haben auch diese Term Limits, wurden dann offiziell erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Präsident Roosevelt ja so lange regiert hat, aber aus Umständen, aus Gründen, aber hat man gesagt, okay, das war halt durch die Great Depression und dann den Zweiten Weltkrieg war das so gegeben, aber wir gießen das jetzt mal in Gesetzesform, dass das eben nur für zwei Amtszeiten gilt, aber den Ursprung, die Tradition begründet hat eben George Washington und ich finde auch, das ist etwas, was man in 250 Jahren feiern kann.
Was ganz, ja, absolut, sehr besonders. Also die Geschichte der Landschaft, aber für mich ist es auch die Leute. Also meine Familie ist da und viel von meiner Freunde, die auch Familie sind. Und das ist irgendwas, das ich höre immer von unseren deutschen Freunden. Nicht nur das schönen Landschaften, die USA oder die tolle Städte oder das leckeres Essen, aber wie die
Ranch Dressing.
Du, ich kann nicht glauben, dass Europa das jetzt zuerst entdeckt. Aber gut, das könntet ihr euch schon gesagt haben vor Jahren. Anyway, aber das höre ich ständig. Wie großzügig, wie nett, wie hilfreich, wie lustig, wie herzlich die Leute sind. Und das ist, ja, also für mich, wenn ich an die USA denke, besonders als Deutsch-Amerikanerin, ich denke zuerst an meine Familie und Freunde und die Leute in die USA.
Absolut, das kann ich auch nur unterstreichen. Das waren auch meine ersten Begegnungen. Und auch bei all den Drehreisen jetzt wieder über die Jahre, die Jahrzehnte, die ich dieses Land auch begleite, tatsächlich, egal wo, im Mittleren Westen, in den Metropolen, auf dem Land, in den Städten, wo auch immer. Das ist wirklich diese Herzlichkeit. Und auch wenn sie manchmal oberflächlich ist, aber es ist doch, denke ich, immer wieder netter von "Hey, how are you, honey?" begrüßt zu werden als
It's well intended.
Also draußen nur Kännchen.
Wir meinen das nicht böse, aber ich weiß, dass manchmal, wenn wir sagen "Call me", also ruf mich an.
Das bedeutet nichts.
Das bedeutet
es, ja. Ja, aber was ich daran finde, es hält so dieses, man bricht nicht vor Ort, auch wenn es realistischer wäre, die Zelte sofort ab, sondern man sagt, ja, wir treffen uns mal. Ja, let's do something. Ja, klar, lass uns mal treffen.
Ja,
ich finde, das ist so ein bisschen positiver auch so, ja, die Möglichkeit besteht ja.
Genau.
Man sagt nicht grundsätzlich Nein dazu, als wenn man sagt, ey, realistischerweise, wir rufen uns doch eh nicht wieder an.
Würden wir uns nie wieder sehen.
Komm, wir haben uns jetzt zufällig heute getroffen, das war es ungefähr. Also ich finde...
Ja, aber ich weiß, dass als wir in Washington waren, eine deutsche Freundin hat mich gefragt, ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Jemand hat mich gesagt, dass, ja, wir sollen was tun, aber heißt das, dass wir so uns treffen? Aber heißt das, soll ich so anrufen oder ruf sie mich an? Oder ich war so, nein. Nein.
Ihr trefft euch eines Tages, wenn das Schicksal es will, euch wieder und dann war's
das. Also nicht immer, Leute, ich will nicht...
Nicht generalisieren, ja. Genau. Nee, aber auch tatsächlich auch dieses, und was ich auch oft mitgenommen habe, dieses dann doch trotz aller Probleme und aller Krisen, auch die wir jetzt erleben und sehen, dieses Glas doch eher halb voll sehen. Dieses auch dieses Machen, nicht meckern. Also erstmal dieses, okay, ich probier's mal. Ich falle dann auf die Schnauze. Aber auf die Schnauze fallen ist kein Makel, sondern ich versuche dieses Wiederaufstehen. Das lieben die Amerikaner ja auch als Story. Ne? Jemand, der gebeutelt ist durch Schicksalsschläge oder dem etwas nicht gelungen ist, aber trotzdem sich nicht unterkriegen lässt und es dann doch geschafft hat. Adversity, overcoming adversity, das ist so ein Thema. Und das finde ich bemerkenswert und auch beispielhaft.
Ich muss sagen, ich weiß, dass es ein großer Stereotyp ist, aber ich habe schon, habe ich das Gefühl, erlebt hier in Deutschland diese geht nicht, kann nicht, wir machen das nicht so. In einer Situation, wo ich dachte, also wir würden sagen, lass uns einen Weg finden, lass uns versuchen. Und das ist nicht mit jeder und das ist nicht immer und das ist ein Stereotyp und es gibt viele Amerikaner, die auch sagen, nee, geht nicht. Aber irgendwie ist es der Spirit ein bisschen.
Das ist unzweifelhaft. Ich glaube, das gibt es eben schon, das habe ich da auch immer wieder erlebt und mir versucht abzugucken und ich glaube, davon könnten die Deutschen sich hier und da durchaus auch eine Scheibe mal abschneiden. Sagt man das im Englischen?
Eine Scheibe abschneiden.
Man würde sagen, take it from the playbook.
Take a page from the book,
würden
wir sagen.
Also
eine Seite von
abgucken, ablesen
sozusagen. Dem
Buch der USA mit 250. Ja, wir sind in dieser Folge so ein bisschen in die Geschichte eingetaucht oder unser Verhältnis zu diesem Land anlässlich des 250. Jahrestages der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung, des Geburtstages, ein Vierteljahrtausend. Das ist wirklich, das muss ein Land erstmal auch schaffen. Deswegen sind wir in dieser Folge gar nicht so sehr auf die aktuellen Entwicklungen eingegangen. Dabei gibt es eben auch in der vergangenen Woche wieder einiges, was bemerkenswert gewesen wäre. Wenn wir kurz auf den Iran-Krieg gucken, ja, da ist schwer was zu sagen, ehrlich gesagt, weil es wurde wieder geschossen, man hat sich wieder bekriegt, buchstäblich. Gleichzeitig hören wir, die Verhandlungen sollen aber doch weitergehen. Ist gar nicht so leicht zu sagen, wo stehen wir da gerade?
Ich habe das Gefühl, wir sagen das Gleiche fast jede Woche.
Genau.
Also wenn Trump sagt, dass Iran ist nicht in Kontrolle der Straße und Iran antwortet mit einem Schuss, mit einer Drohnenattacke auf eine Schiffe. Also insofern, ich habe das Gefühl, wir kommen weiter und wie gesagt, ein Schritt nach vorne, zwei zurück.
Ja, und auch der Streit zwischen den Republikanern im Kongress und Donald Trump ist aufgrund dieser unklaren Situation eskaliert vergangene Woche, denn die US-Republikaner im Senat haben erstmals, da haben vier Republikaner mit ihren demokratischen Kolleginnen und Kollegen gestimmt, eine War Powers Resolution nochmal unterstützt. Das ist kein Gesetz, das den Präsidenten zwingt, aber das zumindest wie so eine Art gelbe Karte, wenn man so will, wo man nochmal sagen wollte, ja, es zeigt aber auch die Risse auf der republikanischen Seite, wo man dann gesagt hat, weitere Kriegshandlungen gegen den Iran kannst du nur mit unserer Zustimmung führen. Und der Präsident sagt dann, nee, ich brauche da eure Zustimmung nicht, ich kann da machen, was ich will. Und das ist nie in dieser Form vom Supreme Court getestet worden oder ausverhandelt worden. Aber allein das da eben zum ersten Mal der Senat jetzt so. Und es ist auch das passiert, was wir immer gesagt haben, nämlich einer dieser vier war dieser Senator aus Louisiana, der
Bill Cassidy,
der quasi von Trump ausgebotet wurde im Vorwahlkampf und der gesagt hat, okay, wenn ich jetzt nur noch bis Ende des Jahres meine Amtszeit habe, dann bin ich da nicht mehr gebunden und dann zeige ich dir mal, was eine Hake ist und stimme jetzt quasi nur noch nach reinem Gewissen ab und hat sich jetzt mit den Demokraten gestimmt.
Und wie man gehört hat, nach diesen Zustimmen von der Senat hat Trump ein Mittagessen mit den Republikanern gehabt, wo es gab, wie alle erzählen, so eine Zickenkrieg zwischen Cassidy,
die haben sich diese Abgeordnete sollen die sich
und
haben.
Trump, wie die genau angebrüllt haben und Trump ist danach rausgekommen und sagte, er hat eine sehr produktive Diskussion mit seiner Kollege, aber das zeigt dieser Riss innerhalb der Republikanischen Partei.
Ja, und dieser Riss könnte sich möglicherweise noch mehr vertiefen, denn Donald Trump blockiert ein Gesetz, das beide Kammern, das der Kongress sehr einheitlich und einstimmig verabschiedet hat, nämlich eine Art Housing Reform Act. Also es geht darum, dass man Wohnraum einfacher schafft, dass bestimmte Steuervergünstigungen eingeführt werden, dass bestimmte Vorschriften wegfallen, also dass es einfach leichter werden soll, zusammengefasst.
Das war irgendwas, dass beide Parteien, einfach
diese
sehr, sehr seltene Zeiten, wo alle kommen zusammen und sagen, ja, wir stimmen das zu, wir wollen das, das ist irgendwas, das eine Priorität ist für beide unserer Wahlkreise. Und jetzt, wegen seiner Wut, sagt Trump, also ich unterschreibe das nicht, dass obwohl beide Seiten wollen, dass obwohl das auch gut für Trump sein würde.
Ja, eigentlich wäre es gut für ihn. Aber es ist nicht nur die Wut Trumps, sondern er verknüpft jetzt auch diese Housing Reform Gesetzgebung mit einem anderen Gesetz, das er unbedingt durchbringen will, wo aber die Republikaner sagen, das kriegen wir so nicht durch. Und er sagt aber, ich setze die Unterschrift unter diesen Housing Act, den, wie du sagst, beide Kammern wollen, beide Parteien auch wollen. Und es würde auch den Amerikanerinnen rauf und runter helfen. Aber er sagt, er nutzt das jetzt als Hebel, gerade weil so viele es wollen. Okay, aber ihr kriegt das erst, meine Unterschrift darunter, wenn ihr auch den SAFE Act verabschiedet.
The SAFE Act is the Safeguard American Voter Eligibility Act. Er will, dass jeder bringt entweder eine Geburtsurkunde oder einen Reisepass mit zu wählen als ein Ausweis. Weil, wie wir schon diskutiert haben, Amerikaner haben keinen Nationalausweis, die haben keinen Personalausweis, nur entweder der Führerschein oder einen Reisepass. Und das würde wahrscheinlich, lauten manche Experten, 20 Millionen Amerikaner treffen, sodass sie nicht im November in der Zwischenwahl wählen können.
Ja.
Also das ist
Wir haben schon mal in der Folge darüber gesprochen, ein bisschen dezidierter, kann man noch gerne auch nachhören. Aber
das ist irgendwas, das Trump unbedingt will. Und jetzt, wir sind hier am Ende Juni, also der Wahl im November wird immer näher. Er hat Angst, seine Mehrheit zu verlieren im Haus oder auf jeden Fall im Haus oder auch vielleicht im Senat. Insofern erkannt, das ist einfach seine große Priorität. Aber die Republikanische Partei hat auch gesagt, nee. Also
da gibt es keine Mehrheit für. Ja. Das kriegen wir nicht durch. Im Senat müsstest du 60 Stimmen dafür haben. Das ist einfach auch.
Das würden die nicht schaffen.
Genau.
Also,
und das ist jetzt so ein Chicken Race, ja? Wer zuerst zuckt sozusagen. Also das ist eine Konfrontation.
Ja, und jetzt Trump sagt, dass nichts wird passieren. Er würde nichts unterschreiben, bis diese SAFE Act durchgewunken ist. Also manche in der mehr extrem rechts Freedom Caucus sagen, ja, dann müssen wir gar nicht im Kongress kommen. Also ich sehe keinen Grund, weil nichts wird passieren, bis dieser Safe Act durchkommt. Also wir würden sehen, ob die Haus und Senat eine längere Sommerpause macht oder ob die sich einigen. Aber Trump ist wirklich so fixiert auf diese Act. Wir haben auch schon gesagt, dass er fixiert ist auf die Filibuster und das zu abschaffen, so dass es leichter wird, diese Gesetz durchzuwinken. Aber wie gesagt, ich kann das nicht sehen. Wir würden sehen, wie das dann, wie diese Standoff, wie sagt man ein Standoff?
Ja, genau, diese Konfrontation. Ja. Ne? Also man wie so ein Duell, man steht sich da gegenüber. Und das dürfte auf jeden Fall die Wogen zwischen den Republikanern, vor allem im Senat, weniger im Haus, denn das Haus hat dann, nachdem der Senat diese War Powers Resolution zugestimmt hat, hat das Haus das wieder gegengestellt und wieder eingefangen. Aber dennoch, es ist ein Zeichen, dass sich man sich vor einigen Monaten so nicht hätte vorstellen können. Und mal gucken, wie sich das dann ausgeht. Aber diese Konfrontation, und man fragt sich auch, warum Trump das so unbedingt will. Also
du, wegen der Zwischenwahlkampf. Ja. Also wenn die Republikaner verlieren der Mehrheit in ein oder der andere Kammer des Kongress, dann haben die Demokraten genug Leute zuzustimmen für eine Investigation zum Beispiel in manche von die Geschäfte von der Trump-Familie. Die könnten anfangen, einen Impeachment-Prozess anzufangen, wo alle wieder wählen müssen dafür oder gegen. Also es würde auf jeden Fall auch viel schwerer oder fast unmöglich für Trump, Gesetze durch Kongress zu bringen.
Gut, wie gesagt, an der Stelle würde ich immer sagen, er nutzt den ja sowieso kaum, den Kongress, in dieser ersten Hälfte seiner Amtszeit und macht alles mit Executive Orders, aber grundsätzlich
also deine, die Investigation könnte er nicht verhindern.
Genau. Also das ist der Grund, warum er mit diesem SAFE Act Einfluss auf die Wahlen nehmen möchte. Ja, mal gucken. Also da ist eine Menge passiert. Am Ende ist es dann so, dass der Kongress sich dann quasi in dieser Pattsituation dann aber auch gar nichts passiert, wenn sie sich so blockieren. Und der Einzige, der was auf die Beine kriegt oder gebacken kriegt oder wo Entscheidungen fallen, ist dann wieder der Supreme Court, SCOTUS. Und da sind in der vergangenen Woche auch einige Entscheidungen gefallen, und das würde jetzt auch zu weit führen, würde auch den Rahmen dieser Folge sprengen.
Aber Ende Juni ist die Zeit, wenn es ist Supreme Court Season, und es ist eine Zeit, wo die haben, die größere Fälle liegen vor, und es ist erwartet dann, dass die machen.
Bevor man in die Sommerpause geht.
Genau, dass die machen dann mehrere Entscheidungen, und unter anderem ist erwartet vielleicht diese Woche eine Entscheidung wegen der Fall von Birthright Citizenship, dass Leute, die geboren sind in die USA, automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen und haben.
Was im Prinzip 250 Jahre lang so galt.
Es ist, wie gesagt, ein von diesen Building Blocks.
Und vielleicht wird es jetzt doch geändert.
Ja. Aber eine Entscheidung, das vielleicht macht Schlagzeilen hier in Deutschland, ist auch die Entscheidung Duanel gegen Monsanto.
Da geht es um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup, beziehungsweise das Mittel, das da drin steckt, Glyphosat, und der Mutterkonzern des Herstellers ist eben der große deutsche Chemie- und Medikamentenhersteller Bayer. Die haben Monsanto eben gekauft, und die haben seit Jahren unzählige Prozesse, weil es eben krebserregend sein soll. Bayer bestreitet das, aber es gibt eben viele Hinweise und viele Positionen, die sagen, und auch Klagen. Und da wurden eben viele Vergleiche eben auch gezogen. Und das hat Bayer sehr viel Geld gekostet. Aber ein Lichtblick jetzt, aus Bayers Sicht zumindest, ist eben, dass der oberste Gerichtshof jetzt ein wegweisendes Urteil gefällt hat, dass Tausenden von Klagen, von Sammelklagen gegen letztlich Bayer, wenn man so will, aber eben gegen auch dieses Unkrautvernichtungsmittel, die Grundlage entzogen hat. Und zwar nicht, ob es jetzt wirklich krebserregend ist oder nicht, darüber hat der Supreme Court nicht entschieden, sondern es ging ja darum, dass auf der Verpackung eben nicht ausreichend gelabelt worden sei, dass das möglicherweise krebserregend sein könnte. Und darauf basierten eben ganz, ganz viele Prozesse und Klagen auch gegen den Hersteller. Und viele Bundesstaaten verlangen das, dass das hätte da sein müssen, und auf der Basis hat man auch viele Vergleiche gezogen, und jetzt hat aber die Umweltbehörde hatte das nicht verlangt, also die Environmental Protection Agency, die EPA. Und der Supreme Court hat jetzt entschieden, ja, wenn man so will, weil es nicht verlangt ist auf Bundesebene, musste das der Herstellerkonzern auch nicht angeben und ist deswegen auch nicht verklagbar auf dieser Basis.
Ja. Vielleicht war das das Thema für das Supreme Court, aber für viele Trump-Unterstützer, die Teil von einer Bewegung, das heißt nicht MAGA, Make America Great Again, aber MAHA, Make America Healthy oder Gesund Again, dass diese krebserregende Chemie ist das Thema. Also die sind unter anderem vier Muttern, die sind sehr unzufrieden mit vielen Entscheidungen von Trump und die EPA, die Environmental Protection Agency, die erlauben viel mehr Chemie benutzt zu werden von Bauer und in Lebensmittel und so weiter und waren, diese Gruppe war auf die Treppe von der obersten Gerichtshof in die letzten Monate und haben protestiert, besonders wegen die Ergebnisse von dieser Entscheidung. Und wie du gesagt hast, das für das Supreme Court war das nicht das Thema, aber für viele Unterstützer von Trump, die wollen nicht, dass diese Chemie durchgelassen ist. Und wir sehen unter Trump, dass viel von dieser Unkrautvernichtungsmittel sind durchgewunken, obwohl die genau laut Studien von Umweltgesundheitsbehörden sagen, dass die krebserregend sind. Insofern, obwohl das ist vielleicht ein Gewinn an einer Seite, Trump-Unterstützer und Anhänger, mehrere, die sind sehr unzufrieden mit der Entscheidung.
Naja, es ist halt auch wieder der Supreme Court, wenn man das größer sehen will, legt die Banden fest, in der sich das bewegt. Und das ist letztlich, ist es fast egal, wer da geklagt hatte und gegen wen und um was es genau ging, sondern was unterm Strich rauskommt, ist, dass Bundesrecht Landesrecht bricht. Das gilt ja in Deutschland so ähnlich auch. Aber dass eben, wir sagen ja immer, dass die Bundesstaaten viel mächtiger sind, viel autonomer, viel eigenständiger sind als die Bundesländer bei uns in Deutschland. Und der Supreme Court hat halt die Position der Bundesbehörden jetzt hier, ja, die quasi deren Position gestärkt
wenn
und
es
höher
passt,
gesetzt.
Wenn es passt. Also die Supreme Court hat auch der Meinung, dass, wenn es geht um Abtreibungsrecht, dass jeder Bundesstaat soll ihre eigene Regeln machen, ja, und entscheiden für sich.
Gut.
Also insofern, naja.
Jeff ist nicht überzeugt davon. Aber ich wollte nur sagen, das war ein wichtiges Urteil, weil es eben einen großen deutschen Konzern betroffen hat und betrifft. Und ja, nicht ausgeschlossen, dass es auf einer anderen Basis dann vielleicht andere Klagen gibt und so. Aber das räumt zumindest sehr, sehr viel weg und hat Auswirkungen eben hier auch indirekt in Deutschland. So. Damit kommen wir aber so langsam, würde ich sagen, das sind so ein paar Punkte zu den aktuellen Entwicklungen von unserer Geburtstagsfolge. Aber so langsam kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge. Vielleicht ganz zum Schluss abschließend noch. Sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr 16. Finale heute Abend gegen Paraguay tatsächlich gewinnen, dann wird ihre nächste Partie wann stattfinden?
Am 4. Juli.
Genau, und damit schließen wir den Bogen wieder zu unserer Geburtstagsfolge heute. Genau, der 4. Juli 2026 feiert also nicht nur
Amerika,
250 Jahre die Vereinigten Staaten. Genau, sondern hoffentlich, vermutlich gegen Frankreich, es sei denn, die setzen sich nicht gegen die Schweden durch, aber das wird eine ganz, ganz schwere Partie, aber es wird zumindest ein Fußballfest und es ist ein Zufall, dass wir quasi in unserer deutsch-amerikanischen Familie an dem Tag, also
ja, hoffentlich noch ein Grund für Feuerwerk.
Genau, noch mehr Grund für Feuerwerk. Es wird ein besonderer 4. Juli dieses Jahr und da freuen wir uns sehr drauf. Aber wie gesagt, erstmal ein Schritt nach dem anderen, erstmal heute Abend und dann schauen wir weiter und für heute sagen wir aber, wir drücken den US-Spielern und den deutschen Spielern auf jeden Fall fürs 16. Finale erstmal ganz, ganz dick die Daumen. Das sagt man nicht im Englischen, ne? We don't press the thumbs.
Nee, we cross our fingers.
We cross our fingers. Also wir drücken Daumen und kreuzen Finger und alles und freuen uns über jetzt die K.O.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft. Für heute sagen wir aber vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir noch folgenden Hörtipp für euch. Wir haben uns ja in dieser Folge schon viel mit der amerikanischen Geschichte beschäftigt und in der neuen Staffel des NDR-Podcasts Zeitkapsel geht es darum auch um Geschichte, wie der Name schon andeutet. Und diesmal geht es um ein besonderes Kapitel der deutschen Geschichte. Hört doch mal rein.
Kein Mensch hält das für möglich, dass wir mit unseren einfachen Mitteln einen 140, 150 Meter langen Tunnel bauen können, bis außerhalb des Sperrgebiets.
Das ist Achim Neumann. 1961, kurz nach dem Bau der Mauer, ist er aus der DDR geflohen. Später hat er DDR-Bürgern zur Flucht verholfen. Mit Freunden hat Achim einen Tunnel von West nach Ost-Berlin gegraben. Unter dem Todesstreifen hindurch.
Wie lange habt ihr gegraben? 150 Meter mit so einem einfachen Spaten dauert ja schon.
Ich könnte es, glaube ich, nicht so lange durch so Tunnel kriechen, vor allem, weil ich Angst hätte, dass er immer einstürzt.
Achim erzählt seine Geschichte zwei Jugendlichen. So wird die deutsch-deutsche Vergangenheit für sie lebendig und spannend wie ein Krimi. Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein Podcast von NDR Kultur in 8 Teilen. Jetzt in ARD Sounds.